Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de.
Total
beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer habe ich mir einen Gast des gegnerischen Vereins eingeladen. Die meisten von euch werden ihn kennen. Es ist Hasan Talipacı, bei Twitter zu finden, @HasansCorner. Hallo Hasan, danke, dass du dir Zeit nimmst. Nicht Zeit, dass du dir Danke nimmst.
Sehr schön. Ja, hallo und Grüße an die Klubberer, die zuhören.
Ja, wir wollen uns heute natürlich vorrangig um den FC Schalke 04 kümmern, nicht um den ersten FC Nürnberg. Das machen wir dann am kommenden Montag wieder. Die Saison beim FC Schalke 04, die, und das werden fast alle Klubberer mitbekommen haben, die ja verlief bisher bescheiden. Ich glaube, das kann man so noch recht blumig umschreiben. Hier steht ein Tabellenplatz vor uns, habt genauso viele Punkte, die Tordifferenz ist ein bisschen besser, aber alles in allem ist es ja nicht geil, was da in der Bundesliga vonstatten geht. Fass vielleicht mal diese ersten 11 Spieltage ganz kurz zusammen, wie du sie erlebt hast.
Ja, also wir haben ja erstmal die ersten 5 Spiele haben wir voll auf die Fresse gekriegt. Ne? Also das war eine Katastrophe, ehrlich gesagt, vor allem, weil du ja mit Hoffnung in die Saison reingegangen bist. Ne? Du hast die letzte Saison bist du Zweiter gewesen, da war der Fußball auch nicht immer prickelnd super und so, aber die Mannschaft hat Leidenschaft gezeigt, Einsatzwille, die ist da richtig mit so einem Malochertum rangegangen, hat Spiele gedreht, das unfassbare Derby, das 2-2 in Frankfurt und sowas alles. Und da hatte man den Gedanken, weil ja auch die Stimmung im Team so super gepasst hat, dass wenn sie sich zusammenreißen, sie eine ähnliche Saison spielen, vielleicht nicht ähnlich erfolgreich, was den Tabellenplatz angeht, aber dass sie sich stabilisieren, dass sie auf der Leistung, die sie in der Saison vorher gebracht haben, da anknüpfen können, dass sie weiter Spiele gewinnen. Hier und da wird es natürlich einen Rückschlag geben und so, aber dass wir dann direkt in den ersten 5 Spielen so ein Brett bekommen und dieses Brett dann halt durch die ganze Saison jetzt halt mitschleppen, ist natürlich für den Club an sich und für die Fans, die da immer leidenschaftlich mitgehen, ist das natürlich sehr tragisch. Also und dann hat sich Schalke so ein bisschen stabilisiert. Ne? Domenico Tedesco wollte das am Anfang so machen, dass Schalke 04 ein paar mehr spielerische Akzente setzt, dass man mehr so ein bisschen das Spiel machen möchte. Dementsprechend wurde natürlich auch eingekauft und es wurde in der Vorbereitung halt ausprobiert. Das hat in der Vorbereitung auch nicht alles so gut geklappt. Da erinnere ich vielleicht an so einen krüppeligen 1-0-Sieg gegen Essen, gegen Schwarz-Weiß Essen. Das war auch nicht so wirklich prickelnd. Und dann hat man das in der Liga versucht. Ne? Und dann gehen die ersten 5 Spiele voll in die Hose und nach 2 Spielen, das war das Spiel gegen Hertha, das Heimspiel, was wir verloren haben, da hat Domenico Tedesco dann die Reißleine gezogen. So wie es zu hören war, kamen Signale aus der Mannschaft, dass sich die Mannschaft mit diesem neuen Spielstil, dass sie selber dieses Spiel machen, Ballbesitzfußball, nicht so wirklich wohlgefühlt hatte. Also da bekam Domenico Tedesco Signale aus der Mannschaft und dann hat er reagiert und man ist dann so ein bisschen wieder auf diese alte Zerstörertaktik zurückgegangen und man versuchte dann wieder Anschluss zu finden, allerdings haben die Ergebnisse dann auch nicht gepasst. Also da den Schalter dann einfach so umzulegen, zu sagen so, ach weißt du was, dann switchen wir wieder auf die alte Taktik, das wird dann schon laufen, das hat dann leider auch nicht geklappt. Die folgenden drei Spiele gingen auch alle in die Binsen. Ja, dann hat Schalke 04 sich so ein bisschen stabilisiert, waren ein paar Spiele hintereinander ungeschlagen, hat sich da auch aus dem Tabellenkeller versucht zu befreien und das Problem ist halt, wie gesagt, dass du diese fünf Niederlagen mitschleppst, ne? Wie das ja halt auch vor zwei Jahren, vor knapp zweieinhalb Jahren so war mit Markus Weinzierl, das spürst du dann immer und dann tut jede Niederlage, selbst jedes Unentschieden, was du dann hast, tut dir in der Situation dann halt doppelt weh, weil du natürlich dich vorne ranrauben möchtest und dann ist so ein Rückschlag, wie ich es genannt habe, dass du dann mal ein Spiel verlierst, das ist dann doppelt so hart zu verkraften. Ne? Und das ist so ein bisschen dieses Dilemma, was Schalke 04 aktuell hat. Zudem ist halt der Fußball schlecht. Also die wissen nicht, was sie machen sollen, wenn sie den Ball haben. Ne? Dann werden lange Bälle geschlagen. Also das ist dann teilweise auch wirklich grausig anzusehen. Und da sind die Schalker dann auch so ein Stück weit auch langsam ernüchtert und genervt, dass sich da auch wirklich nicht so wirklich eine Besserung einstellt. Also was Schalke 04 braucht, sind Ergebnisse. Das ist ganz, ganz wichtig und zwar positive Ergebnisse, keine negativen Ergebnisse. Das steht auf jeden Fall erstmal im Vordergrund. Das ist die oberste Prämisse und da ist, also ich kann ja da auch nur für mich sprechen, mein persönliches Credo, da ist mir ehrlich gesagt total Schwanzbanane und scheißegal, ob wir da schön Fußball spielen oder nicht. Wichtig ist, dass Schalke 04 erstmal Punkte braucht. Die Saison an sich ist aber auf jeden Fall geschrottet. Ne? Also die Bundesliga-Saison ist in meinen Augen auf jeden Fall geschrottet, weil die Leistungsdichte in der Liga halt viel höher, viel enger geworden ist. Die Mannschaften sind alle besser geworden und dann ist es dann halt auch ein bisschen schwieriger, da in so einen Lauf reinzukommen und da das Nervenkostüm der Schalker, der Mannschaft halt auch noch nicht so wirklich gefestigt ist, die kriegen da ein Gegentor in Frankfurt, das mal als Beispiel. Die machen da ein relativ gutes Spiel, sind da gut dabei und dann hat Brele Embolo eine Riesenchance, wird da meines Erachtens zwar noch gefoult, lässt sich allerdings nicht fallen und hat die Chance, da das Führungstor zu machen, das 1-0 und dann kriegst du Selbstvertrauen und dann ist das ein ganz anderes Spiel, aber der macht das Ding nicht, Trapp hält und direkt im direkten Gegenzug kassierst du das 1-0 gegen Frankfurt und dann war vorbei. Ne, dann ist Schalke, dann ist die Mannschaft auseinandergebrochen und das ist so auch ein Paradebeispiel dafür gewesen, dass das alles so am seidenen Faden hängt. Ne? Dass dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen, davon haben wir aktuell nicht viel und das sieht man dann halt auch schlussendlich auf dem Platz. Jetzt ist die Länderspielpause vorbei, jetzt haben wir den letzten Block mit Liga, Champions League und da müssen wir mal gucken, dass wir da ins Achtelfinale der Champions League zu kommen. Das wird auch nicht ganz einfach. Jetzt haben wir in Porto das Spiel, dann spielen wir zu Hause gegen Lokomotive Moskau. Dann haben wir natürlich noch die Liga angefangen mit dem Spiel jetzt am Samstag um 18.30 Uhr gegen deine Klubberer, gegen euch. Das wird ein schönes Wiedersehen für die Fans, wie das dann nach 90 Minuten aussieht, ob dann die Schalke-Fans immer noch fröhlich jauchzend ein gutes Gemüt haben, wird sich dann herausstellen. Gegen Frankfurt war es auf jeden Fall zum ersten Mal zu bemerken, dass sich der Wind ein bisschen gedreht hat. Ne? Die Jungs sind in die Kurve gegangen und es kamen keine aufmunternden Worte. Ne? Also es war still, vereinzelt gab es die ein oder anderen Unmutsbekundungen. Die Mannschaft stand da ziemlich bedröppelt, es gab keinen Applaus, nichts, gar nichts. Und das war für mich dann auch so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt sind selbst die Treuesten der Treuen ziemlich enttäuscht und genervt vom Schalker Fußball und von der aktuellen Situation hier am Bergerfeld.
Du hast es angesprochen, die Champions League, die läuft zumindest ergebnistechnisch erstmal deutlich positiver für den FC Schalke 04. Man ist da jetzt nach vier Spieltagen Zweiter, hat 8 Punkte auf dem Konto. Sagt das jetzt mehr über die Qualität der Champions League Gruppenphase aus oder sind es einfach die zwei Gesichter des FC Schalke 04? Ihr habt zum Auftakt gegen den FC Porto gespielt, da gab es ein Unentschieden, habt dann Lokomotive Moskau auswärts 1-0 geschlagen, habt gegen Galatasaray auswärts 0-0 geholt und zu Hause dann einen 2-0-Sieg gegen Galatasaray. Sagt das mehr über die Gruppenqualität oder hat der FC Schalke 04 einfach in der Champions League weniger Druck vielleicht auch? Du hast es angesprochen, diese 5 Niederlagen, die wie so ein Rucksack da in der Bundesliga-Saison dranhängen, die gibt es eben in der Champions League nicht.
Ja, also ist so eine Mischung. Ne? Also so, Schalke ist, hat da jetzt nicht die super schwere Gruppe, allerdings auch nicht die super leichte Gruppe. Ne? Also Galatasaray oder der FC Porto, das ist ja keine Laufkundschaft. Ne? Also die können auch kicken, das ist uns bewusst. Allerdings ist es irgendwie ein anderer Wettbewerb. Ne? Das ist ja dann die Champions League-Hymne, das ist dann irgendwie etwas Besonderes. Ich weiß nicht, ob es dann... Wenn du dann als Spieler auf dem Rasen stehst, ob du da grundsätzlich eine andere Motivation hast. Und vielleicht liegt es auch ein Stück weit daran, dass der Fußball in der Champions League halt anders ist, ne? Also als in der Bundesliga. Ne? Da stellen sich die Mannschaften eigentlich nicht hinten rein und das kommt Schalke zugute. Da versucht jedes Team mitzumachen, also auch hier und da selber das Spiel zu machen. Und das ist, kommt Schalke, spielt dann Schalke 04 dann auch ein bisschen besser in die Karten, dass man dann gegen den Ball spielen kann. Denn das kann Schalke, das hat Schalke in der letzten Saison bewiesen und das können sie jetzt auch noch. Ne? Also deshalb denke ich, dass es in der Champions League halt deshalb ein bisschen besser klappt. In der Liga ist das dann so ein bisschen anders. Dann bist du wieder in diesem Alltagstrott drin. Ne? Also Champions League ist dann so wie diese schöne Insel, wo du dann schön am Strand liegen kannst, dich bräunen lassen kannst. Und das ist dann was anderes, als wenn du dann diesen grauen, tristen Alltag in der Liga hast, wo du weißt, dass du in einer schlechten Situation bist, wo du auch Druck hast, weil du abliefern musst, weil du der Musik hinterherhängst nach diesen 5 Niederlagen am Anfang. Und dann, das ist dann etwas, was dir dann halt natürlich aufs Gemüt schlägt. Ne? Fußball ist ja halt auch ein Kopfspiel. Ne? Das wird dann halt logischerweise auch im Kopf gespielt. Die Beine wollen, aber der Kopf macht dann manchmal Probleme. Und das ist halt die aktuelle Situation, die wir auf Schalke haben.
Lass uns mal ein bisschen dahin schauen, warum das aktuell beim FC Schalke 04 so überhaupt nicht funktioniert. Du hast es so ein bisschen schon angedeutet, dass Domenico Tedesco eben eine offensivere Spielidee am Anfang installieren wollte. Das Personal scheint es ja erstmal herzugeben. Du hast es schon gesagt, man hat eingekauft, man hat Sebastian Rudi vom FC Bayern geholt, man hat mit Salif Sané jemanden aus Hannover geholt, der durchaus ja auch nicht als Innenverteidiger gilt, der nur Bälle nach vorne dreschen kann. Man hat mit Suat Serdar jemanden von Mainz 05 geholt, mit Mascarell jemanden von Real Madrid. Das sind alles durchaus Leute, die irgendwie kicken können. Außerdem kam Marc Uth ja von der TSG Hoffenheim. Also es war schon so, dass man den Eindruck hatte, okay, hier wird qualitativ nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Hat man jetzt einfach in der Vorbereitung so ein bisschen den Moment verpasst, wo man hätte sehen müssen, okay, das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle? Oder woran machst du das fest, dass die Mannschaft trotz ja reichlich Potenzial das einfach nicht so auf den Rasen bringt? Ich habe ja jetzt noch gar nicht die Spieler genannt, die alle schon da waren, also mit Bentaleb und Harit. Da hat man ja durchaus Leute da im Mittelfeld, wo man sagt, puh, ey, da ist die halbe Liga neidisch. Woran machst du das fest?
Also in allererster Linie ist das ja Aufgabe vom Trainer. Ne, da eine Spielidee zu entwickeln. Und das hat er ja, wie gesagt, hatte er das ja vorgehabt und dementsprechend hat man eingekauft. Und ich war ehrlich gesagt, und das muss ich auch zugeben, eigentlich zufrieden mit der Einkaufspolitik, mit der Transferpolitik, die Schalke 04 da gemacht hatte. Jetzt, ungefähr ein paar Monate später, ist es halt so, dass ich da jetzt denke, dass ich da auch ziemlich daneben lag. Ne? Wir haben eine Unwucht im Kader. Ja, das habe ich auch auf Twitter schon geschrieben. Ich habe dafür da ja immer hitzige Diskussionen, das weißt du ja, du folgst mir ja auch auf Twitter. Das ist dann so, dass wir in unserem Kader ein Überangebot haben an zentralen Mittelfeldspielern. Wir haben da viele Leute, wir haben da Mascarell, wir haben da Bentaleb, wir haben Serdar, wir haben Sebastian, Rudi. Also das sind viele zentrale Mittelfeldspieler, aber was uns dann halt auch einfach fehlt, um dieses offensive Positionsspiel, dieses Kombinationsspiel aufzuziehen, dass wir da auch wirklich mal den Ball und den Gegner im letzten Drittel laufen lassen und da zum Torabschluss kommen und Chancen kreieren. Da fehlen uns offensive Außenspieler. Ne? Also so wirklich Tempo-Dribbler, Leute, die wirklich im 1 gegen 1 an den Leuten vorbeikommen, dass man mal hinter die Abwehrkette kommt, an die Grundlinie, dass man das mal schafft. Das hat man, also das ist das Paradebeispiel gegen Hannover, Schalke 04 das sehr gut gemacht, da haben wir 3-1 gewonnen. Bei den 3-1 von Marc Uth war das ja gut, da hat Caligiuri sich mal durchtanken können auf der rechten Seite, hat einen wunderbaren Pass gespielt auf Guido Burgstaller, der bis zur Grundlinie laufen konnte mit dem Ball und den dann zurückpasste auf Marc Uth und er den dann versenkt hat. Das war so ein Paradebeispiel, wie Schalke 04 hätte spielen können. Jetzt hast du natürlich aber auch die Problematik, und das stört mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, dass wir haben ja diese Spieler, ne, die im, die auch im 1 gegen 1 mal den einen oder anderen aussteigen lassen können. Die haben wir auch im, die haben wir auch im Kader. Es fehlt vielleicht noch der eine oder andere für die rechte Seite. Das wäre ganz gut. Aber du kannst mit den Jungs, die wir da haben, dass die haben die Qualität, die sind technisch stark, kannst du auch ein Kombinationsspiel aufziehen. Ne? Warum das dann nicht funktioniert, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und das finde ich auch ein bisschen tragisch. Was mich halt einfach auch halt stört, ist, dass so Spieler wie Yevgen Konopljanka oder Amin Harit ja meistens auf der Bank sitzen. Ne, dass die Jungs nicht von Anfang an spielen. Also das, es gibt in der Offensive, es gibt vier Leute, das sind so Embolo, Marc Uth, Konopljanka und Amin Harit. Das sind so vier Spieler, von denen müssen mindestens drei immer spielen. Das ist so mein Credo, sag ich mir. Wenn du vorne wirklich was reißen willst, wenn du Chancen kreieren möchtest, müssen von den vier drei auf jeden Fall immer auf dem Platz stehen, immer in der Startelf sein. Und Tedesco rotiert immer, ne? Also die Mannschaft, also der wechselt immer vier, fünf Positionen pro Spiel ungefähr. Die Mannschaft kann sich nicht einspielen. Also ne, du hast dann, wenn du dann ein Spiel hast, dann hast du jedes Spiel einen anderen Nebenmann. Ne? Und das ist dann, wie sollen sich da Automatismen entwickeln? Das ist dann halt auch ein bisschen schwierig. Das ist so die Krux, die man zu tragen hat. Natürlich ist letzte Saison auch rotiert worden. Da hat es dann halt ein bisschen besser geklappt. Nur ist die Marschroute, die Domenico Tedesco da halt fährt nach den beiden verlorenen Heimspielen, nach dem Heimspiel gegen Hertha BSC, wo er dann halt gesagt hat, weißt du was, wir switchen jetzt um, wir werden uns jetzt auf das konzentrieren, was wir können, und das, was wir nicht können, das werden wir in Zukunft sein lassen. Das war so der Punkt, wo er dann angedeutet hat, dass wir wieder auf die alte Taktik, auf die alte Taktik umswitchen. Ne? Ja, und das war ja halt irgendwie nicht gut. Ich fand es auch nicht gut, dass er dann nach so nach zwei Ligaspielen die Niederlage in Wolfsburg zum Auftakt, dann wie gesagt das Spiel gegen Hertha BSC, dann auch wirklich da umkippt, ne? Aber das kam das Signal aus der Mannschaft, die Mannschaft hat gesagt, wir fühlen uns damit nicht so wirklich wohl, Trainer und so, und dann hat er wie gesagt halt umgeswitcht. Also es ist brennt halt an vielen Stellen. Wir kriegen es nicht hin, ein vernünftiges Offensivspiel aufzubauen. Das schaffen wir nicht. Zudem fehlt uns Selbstvertrauen aufgrund der ersten fünf Niederlagen. Das hat man gegen Frankfurt gesehen. Du hältst gut mit, kriegst ein Gegentor, fällst total auseinander und gehst dann 3-0 unter in Frankfurt. Ne? Das ist dann etwas, was dann halt auch da so ein bisschen mit in die Karten spielt. Ich hoffe, dass das in den nächsten Wochen ein bisschen besser aussieht, dass Schalke 04 so viele Punkte wie möglich holt in der Liga, dass man dann wenigstens so ein bisschen in Schlagdistanz ist für die Rückrunde, dass es dann zumindest für die Europa League oder einen Kampf um die Europa League dann noch reichen könnte.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die MSP-WG. Jeden Sonntag spricht unsere Redaktions-WG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht. Ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag MSPWG. Die MSPWG auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon. Immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Du hast es so ein bisschen schon angedeutet. Ich meine, ich hätte neulich im Kicker gelesen, dass dann Ja, da war so die Überschrift sinngemäß, dass eben zugunsten der Defensive jetzt die Offensive geopfert wurde. Ist vielleicht das Problem auch ein Stück weit eben in der letzten Saison zu suchen, als der Fußball ja auch oft schon wirklich kein schöner war, aber eben viel über Kampf, manchmal auch über den Lucky Punch dann ging, dass man sich davon ein Stück weit hat blenden lassen, dass die Mannschaft spielerisch weiter sei, als sie es tatsächlich ist.
Das
und dass der
sein.
Weg, der Weg ja, zurück jetzt einfach nicht geht, weil anders als in der letzten Saison dieser absolute Glaube an sich selbst nicht da ist.
Ja, das könnte sein. Ne? Also das ist dieser Glaube an sich selbst, das ist ja dieses Verrückte. Ne? Also Fußball, wie gesagt, wird ja auch größtenteils im Kopf gespielt. Ne? Du hast dann in der letzten Saison dieses Derby gehabt, dieses 4-4, dieses krasse Derby, wo du in Dortmund zur Halbzeit 0-4 zurückliegst und dann machst du da noch in Dortmund halt noch ein 4-4 beim Revierderby, dem wichtigsten Spiel der Saison. Ne, und das hat der Mannschaft einen so unfassbaren Push gegeben. Das war unglaublich. Also die haben wirklich dran geglaubt, dass sie jedes, egal wenn sie ein Gegentor kriegen, scheiß drauf, wir wuppen dann noch, wir drehen dann noch, wir geben nicht auf, wir geben alles und so. Und dann kommt dann noch das Spiel gegen Frankfurt, wo du da irgendwie nach 60, 70 Minuten 2-0 zurückliegst und du denkst dann, ach ja Gott, alles ist vorbei und so. Und dann machst du da trotzdem noch da 2-2, auch wieder mit Naldo, ein Last-Minute-Treffer. Da fängst du natürlich an dir zu glauben und auch der Gegner wird davon beeindruckt. Ne? Die wissen dann auch ganz genau, okay, wenn wir ein Tor schießen, das heißt nicht, dass wir gewinnen gegen Schalke. Die haben hier das schon gedreht, die haben das schon gedreht, die haben brutales Selbstvertrauen und sowas alles. Na, das, wie gesagt, also so Fußball im Kopf dann halt. Ne? Und das fehlt Schalke 04 aktuell. Also wie gesagt, das fehlt an vielen, Selbstvertrauen fehlt. Ne? Fallen um, wenn wir ein Gegentor kassieren. Dann passt es offensiv nicht, obwohl wir die Spieler da haben. Die Mannschaft traut sich nichts zu. Ne? Also dann dazu kommt dann auch noch, dass Domenico Tedesco aus meiner Sicht auch Fehler gemacht hat. Ne? Ist ja auch noch ein junger Trainer, hat jetzt seine allererste Bundesliga-Saison, dann spielt er jetzt auch noch Champions League und sowas alles. Und der hat im Profibereich noch keine Krise erlebt gehabt, ne? Vor dieser Saison. Ne? Also noch keine wirkliche, echte Krise gehabt. Und das musste er dann halt auch noch managen. Ne? Dann kommt dann auch hinzu, dass er gesagt hat, ich finde die Situation irgendwie geil, also sich damit zu beschäftigen, dass du mal so eine Krise hast und sowas alles. Das kommt dann natürlich auch bei den Fans nicht gut an. Was ich aber auch sehr gut fand, ist, dass die Fans ja bislang halt noch so geduldig waren, ne? Bis zum Spiel gegen Frankfurt. Aber mittlerweile glaube ich auch, dass die Leute langsam den Papp aufhaben, dass sie ein besseres Schalke erleben wollen. Zumindest also was die Ergebnisse angeht. Ne? Also wenn die Ergebnisse erstmal in Zukunft wieder stimmen, dann ist es auch im Endeffekt erstmal egal, wie sie spielen. Also die Ergebnisse müssen auf jeden Fall stimmen. Die Saison ist sowieso im Eimer, also die Bundesliga-Saison. Dann heißt es wenigstens dann versuchen, noch ein bisschen Punkte zu sammeln. Und vielleicht hast du dann noch hier und da mal das ein oder andere Glück, wenn die eine oder andere Mannschaft auch mal eine Krise erwischt, dass du dann vielleicht noch um irgendwas mitspielen kannst.
Lass uns mal noch auf drei Spieler im Speziellen gucken. Du weißt sicherlich, wen ich meine. Es sind die ehemaligen FCN-Spieler Alessandro Schöpf, Guido Burgstaller und Cedric Teuchert. Wie bewertest du deren Saison bislang? Cedric Teuchert ist ja so ein bisschen außen vor, aktuell verletzt. Deswegen klammern wir den vielleicht ein bisschen aus. Aber insbesondere Schöpf und Burgstaller haben ja ihre Einsätze gekriegt.
Mhm. Ja, also fangen wir mal mit Alessandro Schöpf an. Schöpfi war, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, auch irgendwie verletzt zu Anfang, hat er auch erst nicht gespielt, dann fing Schalke 04 mit Baba an und dann kam Hamza Mendil, der hat sich dann leider auch verletzt und Schöpf machte dann so die linke Außenbahn. Ne? Wir spielen ja meistens Dreierkette und dann ist er so der linke Außenbahnspieler. Das ist eigentlich nicht seine Position. Ne? Schöpf ist ja eigentlich ein Zentrumspieler. Er macht das allerdings sehr gut. Nur das Problem ist halt einfach, wenn es dann in die Offensive geht, neigt er halt immer gerne dazu, nach innen zu ziehen. Ne? Das ist so dieses Ding. Von ihm kommen keine Flanken. Also er rennt dann mit dem Ball und dann geht er nach innen und dann versucht er da irgendwie den tödlichen Pass zu spielen. Das haut dann meistens auch nicht hin. Er ist da auf jeden Fall falsch eingesetzt. Domenico Tedesco setzt ihn da trotzdem ein, weil er auf Baba bislang nicht so wirklich gebaut hat. Baba ist zwar fit, aber ich glaube nicht, dass er noch eine großartige Chance hat. Deswegen wird Schöpf ihm vorgezogen und der Österreicher spielt dann halt. Ja, dann haben wir noch, Guido Burgstaller war total im Formtief, ne? Anfang der Saison. Der hat, der rannte da rum, hatte Laufwege, ne? Also wenn ich einen Burgstaller sehe, wie der auf außen rumdribbelt und da mit dem Ball rumstolpert, das ist schon manchmal Wahnsinn. Und ich habe da auch das Gefühl gehabt, dass der Burgstaller teilweise auch falsch eingesetzt hat. Also es fing auch schon an beim Spiel gegen Wolfsburg. Ne? Gegen Wolfsburg hat Domenico Tedesco die Mannschaft extra ein bisschen zurückgezogen, hat nicht so hoch gepresst, weil er den Gedanken hatte, dass der VfL Wolfsburg sich aus dem Pressing gut lösen kann. Das Problem ist halt einfach nur, die haben sich, und das hat Domenico Tedesco nicht aufgefallen, im spielerischen Spielaufbau, also im Spielaufbau, haben die sich wirklich enorm verbessert, der VfL Wolfsburg. Und das wurde Schalke 04 so ein bisschen zum Verhängnis. Und dann hast du einen Burgstaller, der da in der Startelf ist. Und bei Burgstaller sehe ich das große Problem, dass er erstmal nicht der Schnellste ist. Er ist technisch nicht der Stärkste, was seine Dribblings angeht. Und je mehr Schalke vom Tor wegsteht, also vom gegnerischen Tor, umso schwieriger wird es für Guido Burgstaller, seine Schwächen zu kaschieren. Und das ist so dieses Problem. Ne? Bei Burgi ist es so, er ist für mich ein reiner Knipser, ein richtiger Strafraumstürmer. Den kannst du bringen, wenn du eine Ballbesitzmannschaft bist. Ne? Dass du, wenn du über die Flügel Dinger reinhaust, dem kannst du ja die Dinger reinballern in den Strafraum, wie du willst. Der haut die dann auch halt auch rein. Das sind so seine Qualitäten, seine Stärken, dass er nicht lange überlegen muss. Wenn er den Ball noch großartig annehmen muss, wenn er Zeit zum Nachdenken hat, dann ist Burgstaller schlecht. Der ist ein richtiger Instinktfußballer. Ne? Und so musst du den halt auch versuchen einzusetzen. Und ich glaube, dass er zumindest am Anfang der Saison nicht so wirklich gut eingesetzt worden ist von Domenico Tedesco. Nun ist es leider so, dass Brel Embolo und Marc Uth verletzt sind. Deswegen wird Burgstaller wohl in den nächsten Spielen sich da durchbeißen müssen und also quasi jetzt mal Stammspieler sein. Also ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen und ich hoffe, dass er noch viele Tore schießen wird für Schalke 04. Allerdings müssen wir auch gucken, dass wir dann auch das Spiel so ein bisschen besser ausrichten, dass wir die Abwehr ein bisschen höher stellen, somit auch früher pressen und da versuchen, konsequent aufs letzte Drittel zu gehen, dann da ist Burgstaller halt auch stark. Wenn wir uns zurückziehen, ist das kein Spiel für Guido Burgstaller, da kannst du eher Franco Di Santo bringen. Bisher ist es halt bei Burgstaller und bei Alessandro Schöpf so, dass es auch wie bei dem Rest der Mannschaft keine wirklich tolle Saison ist. Ne? Also die haben da auch mit Formkrisen, Formkurven zu kämpfen. Und ich hoffe, dass das halt auch, wie gesagt, in den nächsten Spielen dann halt ein bisschen besser wird. Cedric Teuchert, ja, ein bisschen vom Pech gebeutelt, ne? Macht da in der U21 seine Sache richtig gut. Ne? Schießt da Tore, jede Menge, und kommt dann mit Selbstvertrauen auf Schalke, landet dann entweder auf der Bank oder verletzt sich dann. Ne? Und jetzt fehlt er schon seit ein paar Wochen, befindet sich aktuell im Aufbau. Da, zu ihm kann ich da halt, wie gesagt, auch nicht viel sagen. Was mir halt auch gefallen hat, und da kommen wir dann auch vielleicht so ein bisschen zurück zu diesem spielerischen Ansatz in der Frage zuvor, die du mir gestellt hattest. Wir hatten ein Spiel gehabt, wo Domenico Tedesco voll auf Offensive gesetzt hat. Ne? Und das war das fünfte Spiel, das fünfte Ligaspiel gegen den SC Freiburg in Freiburg. Da haben wir die erste Halbzeit brillant gespielt. Da haben wir Freiburg wirklich komplett geil bespielt. Also wirklich mit Offensiv dran. Wir hatten Ballbesitz und alles. Wir haben zweimal den Pfosten getroffen. Cedric Teuchert hat ein Tor geschossen, was leider minimal abseits war. Und da haben wir wirklich, wirklich, wirklich richtig, richtig gut gespielt. Und das hat dann leider hatte das nicht Bestand. Ne? Also dass Domenico Tedesco gesagt hat, nee, ich mache dann lieber auf sicher. Ne? Da haut ja so auch nicht hin, weil wir da halt auch 1-0 verloren haben. Ne? Also wir haben dann irgendwie kurz nach Wiederanpfiff ein Gegentor bekommen. Da hat Zerda einmal, wollte einen Ball annehmen, hat den Ball nicht richtig angenommen, der rutscht durch. Dann schießt, ich weiß nicht, wer es war, keine Ahnung, Dominik Heinz, glaube ich, oder irgendein anderer vom SC Freiburg schießt und Ralf Herrmann macht dann noch einen Patzer und dann steht es da 1-0 und da war auch der ganze Spielfluss, dieser ganze offensive Ansatz, den Schalke 04 hatte, der war weg. Ne? Selbstvertrauen weg. Und da habe ich dann halt auch das Gefühl gehabt, dass Domenico Tedesco nicht den Mut hat, weiter das so durchzuziehen, weil in der ersten Halbzeit war es wirklich sehr gut. Und die zweite Halbzeit war dann der Situation geschuldet, dass wir da vor diesem Spiel beim SC Freiburg 4-4 halt grandios verloren haben, ne? Dass er da nicht den Mut hatte, dann weiterzumachen. Das ist natürlich immer schwierig, weil Domenico Tedesco die Entscheidungen, die er zu treffen hat, immer vor den Spielen treffen muss, ne? Nach den Spielen können wir uns dann natürlich immer neunmal klug hinstellen und sagen, ja, das war falsch oder sowas, ne? Aber auf was willst du machen? So ist Fußball, der ist leider manchmal ungerecht den Personen gegenüber.
Ja, das ist die noble Position, in der wir sitzen, oder nicht so noble Position, die Position, aus der wir hinterher urteilen können und natürlich alles besser wissen. Wir sprengen hier schon wieder jeden Zeitrahmen fürs Gegnergespräch, aber ich habe trotzdem noch zwei Fragen. Ja. Du hast es schon angesprochen, Marc Uth und Prelem Bolo sind jetzt verletzt. Das sind zwei von insgesamt nur 6 Torschützen, die Schalke über die komplette Saison hatte. Wie schwer wiegt dieser Ausfall und was bedeutet das für das Spiel am Samstagabend?
Mir tut es natürlich unheimlich leid für Prelem Bolo, ne? Also ich bin da auch so ein bisschen so ein Fanboy, ne? Weil ich glaube, dass Prelem Bolo auch wirklich, wirklich Qualität hat, ne? Der muss natürlich noch hier und da ein paar Sachen lernen und so. Aber ich glaube, dass Prelem Bolo wirklich Qualität hat und ich kann auch verstehen, dass Manager Christian Heide so viel Geld für ihn bezahlt hat. Das kann ich halt nachvollziehen, ne? Deswegen tut's für mich, tut's mir für ihn halt irgendwie sehr, sehr leid, dass er erneut verletzt ist, diesmal sich den Mittelfuß gebrochen hat. Scheint allerdings nicht ganz so schlimm zu sein, wie zunächst befürchtet. Also es heißt, er fehlt nur 6 Wochen oder sowas. Da kann er vielleicht die Vorbereitung, die Wintervorbereitung sogar mitmachen und wäre dann zum Anfang der Rückrunde wahrscheinlich dann auch wieder einsatzfähig. Ne? Da müssen wir halt, wie gesagt, mal gucken. Embolo ist so ein wuchtiger, kantiger Spieler. Ich mag sein Spielziel. Und das ist auch halt in den letzten Spielen der Einzige, der wirklich hochkarätige Chancen hatte. Ne? Nur er hat sie leider nicht gemacht. Das ist dann halt auch so ein bisschen Pech und manchmal auch hier und da so ein bisschen Unvermögen. Da muss er noch ein bisschen kaltschnäuziger werden. Das kann er auf jeden Fall lernen. Das kann er auf jeden Fall lernen. Ich hoffe, dass er das auch lernt, dass er da besser wird und sich da steigert. Jetzt müssen wir natürlich erstmal schauen, wie er aus der Verletzung herauskommt. Dann Marc Uth ist für mich bislang als Feldspieler der beste Spieler gewesen. Also Offensivmann. Also der beste Offensivmann ist der Einzige, der wirklich so Wirbel gemacht hat. Ich fand es von Tedesco auch wirklich so einen kleinen Geniestreich, dass er Marc Uth von der Stürmerposition zurückgezogen hat auf die 8. Ne? Marc Uth ist ja eigentlich Mittelstürmer oder spielt da vorne drin oder hängt eine Spitze, wirbelt da so ein bisschen, dass er ihn dann so ein bisschen zurückgezogen hat auf die 8er-Position. Das erste Mal war das, glaube ich, bei dem Spiel in Istanbul. Ne? Die Krux dabei ist natürlich, jetzt spielt, also ich finde das auch ein bisschen witzig, Felix, jetzt spielt Marc Uth aus der 8er-Position die schönen Pässe nach vorne, die er eigentlich selbst bräuchte, wenn er vorne drin spielt. Ne? Das ist, also ich finde das ulkig, aber mit ihm bin ich zufrieden. Also man sieht, dass der Junge Klasse hat, dass er will und dass er Tore schießen kann, sieht man auch. Der hat halt eine Muskelverletzung, das ist jetzt nichts Tragisches, fällt dann jetzt ein paar Wochen aus und dann ist er wieder fit und kommt zurück. Ist natürlich schade, dass er jetzt, dass beide, jetzt Prelem Bolo und Marc Uth für den Hinrunden-Endspurt fehlen. Aber da müssen wir dann halt mit Burgstaller und Tisanto vorne gucken, dass wir da irgendwie was reißen. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig.
Ja, also auf jeden Fall eine Menge an Qualitätsverlust, deinen Worten nach zu urteilen. Mal sehen, ob der FCN davon profitieren kann am Samstag um 18.30 Uhr. Letzte Frage, du hast es ja schon im Bulli-Special, wo wir beide uns auch schon mit Kevin Scheuren unterhalten haben und auch jetzt hier im Podcast angesprochen, dass es irgendwie ja zumindest mal einen spielerischen Fortschritt bis zum Ende der Winterpause geben muss. Jetzt ist es so, dass ihr gegen Nürnberg spielt, dann spielt ihr unter der Woche gegen den FC Porto. Danach kommen zwei richtige Schwergewichte in der diesjährigen Bundesliga-Saison, nämlich die TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund. Dann gibt es die nächste englische Woche und dann kommen so ein bisschen die Gegner, auf die ihr wahrscheinlich schielt, wenn ihr euch bis dahin halbwegs schadlos gehalten habt. Dann kommen Augsburg, Leverkusen, die auch nicht Fisch, nicht Fleisch sind und dann kommt Stuttgart zum Abschluss. Gilt es irgendwie Hoffenheim und Dortmund ganz gut zu überstehen und hinten raus nochmal richtig Punkte zu sammeln? Ist das vielleicht die Prämisse, die der FC Schalke verfolgen sollte?
Ja, also ja, denke ich schon. Also das Spiel gegen Hoffenheim sehe ich jetzt nicht so tragisch. Die wollen mitspielen und also gegen Hoffenheim haben wir eigentlich, waren nicht immer die passenden Ergebnisse oder sowas, aber wir haben gegen Hoffenheim eigentlich selten wirklich schlecht gespielt, ne? Weil Nagelsmanns Truppe auch meistens selber mitspielen möchte und das liegt uns ja, ne? wenn wir einen Gegner haben, der auch an dem Spiel teilnehmen möchte. Das ist etwas, was uns liegt. Damit können wir gut um. Ne? Dann hast du natürlich das Revierderby, das steht unter einem anderen Stern. Ich habe da ein bisschen Sorge vor, ehrlich gesagt, weil wenn die Mannschaft so, das so weitergeht, dass wir da wirklich da unten drin stecken, wenn das jetzt übermorgen gegen Nürnberg jetzt kein deutlicher Sieg wird oder irgendwie so ein Rumpelfußball und dann hast du Hoffenheim, das geht dann vielleicht eventuell auch in die Hose, gegen die kannst du logischerweise ja auch verlieren, die sind schon, darfst du nicht verachten, die können schon richtig gut kicken. Ja, und dann gehst du in so ein Revierderby und die Mannschaft in der aktuellen Situation, in der sie sich befindet, hat natürlich riesigen Druck, ne, dann logischerweise. Das ist dann auch noch ein Heimspiel. Es wäre was anderes, wenn es auswärts wäre in Dortmund. Aber das dann als Heimspiel kann natürlich eine Vollblamage werden, ne? Also Borussia Dortmund, die spielen, die haben hier und da auch ein paar Probleme, aber die gewinnen ihre Spiele. Ne? Und die wissen, wie die Tore zu schießen haben. Ne? Also die ballern und ballern da Tore, das ist schon wirklich, wirklich beeindruckend und Wahnsinn, das kann ich wirklich neidlos anerkennen. Ja, und da müssen wir gucken, wie wir uns da schlagen. Du kannst natürlich in so einem Derby auch viel wettmachen, ne? Von der ganzen Scheiße, die vorher passiert ist, kannst du natürlich auch vieles wieder gut machen. Ne? Also da müssen wir mal gucken. Es gab auch schon Situationen, wo wir ähnlich dran waren. Und da, wann war das? Keine Ahnung, 2013 oder sowas, glaube ich, war das, wo wir 3-1 zu Hause gegen Dortmund gewonnen haben. Wo, ich glaube, Klaas Lindler hat da 2 Tore gemacht. Also da kannst du auf jeden Fall, wie gesagt, auch viel gut machen. Ich bin mal gespannt, wie das ablaufen wird. Und danach die Gegner, wie du es angesprochen hast. Also ich weiß nicht, also, ob das jetzt die Gegner sind, wo wir jetzt drauf schielen und sowas. Also das sind natürlich Spiele, die du gewinnen musst. Ne? Aber in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, und die Bundesliga ist nun mal eine starke Saison, da kann man nicht irgendwie den Gegner unterschätzen, nur sollte man halt logischerweise auch nicht, genauso wie wir das jetzt auch am Samstag nicht machen dürfen gegen den Club. Ne? Also ihr habt ja, also ich, was ich mitbekommen habe, ich habe ja nicht so viele Clubspiele gesehen, ne? Also von nur Highlights meistens oder sowas, aber so einen wirklich katastrophalen Eindruck habt ihr mir zumindest zu Beginn nicht gemacht. So, ne? Also ihr könnt kicken und das wird auch eine schwierige Aufgabe. Wenn ihr wisst, wie ihr zu verteidigen habt gegen Schalke 04, ne? Also wenn Kölner das rauskriegt, wie ihr gegen Schalke 04 zu stehen habt, wie ihr zu verteidigen habt, dann wird das für uns eine ganz schwierige Angelegenheit und dann wird das ein Geduldsspiel und auf Geduld ist die Arena nicht gepolt. Also wenn das nach 20, 25 Minuten 0-0 steht und wir haben keine Torchance und da kommt der ein oder andere Abspielfehler dazu, dann fangen die Leute da an zu rauen und dann wird es auch die ein oder anderen Pfiffe geben und dann werden die Knie wackelig von den Jungs und das ist dann eure Chance. Ne?
Dann hoffe ich, dass es so wird. Ganz uneigennützig bin ich da natürlich daran interessiert, dass Michael Kölner genau das entschlüsselt hat. Vielen Dank, Hassan. Wir haben jeden Zeitrahmen gesprengt. Wer dachte, das Gegnergespräch gegen Stuttgart war lang, der wurde getäuscht, denn gegen Schalke 04 wurde es länger. Nichtsdestotrotz haben wir jede Menge Interessantes über die Saison des FC Schalke 04 erfahren. Ich hoffe, ihr auch. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an Hassan. Wenn ihr jemandem folgen wollt, der Fan des FC Schalke 04 ist, dann tut es bei Hassan @HassansCorner auf Twitter. Folgt natürlich auch uns @TotalBeklubbt bei Twitter oder einfach TotalBeklubbt auf Facebook. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier auf meinsportpodcast.de. Natürlich mit dem nächsten Gegnergespräch, natürlich dann auch mit der Analyse zum Highlight-Spiel des Wochenendes. Samstag 18.30 Uhr ist es soweit. Und bis dahin, bleibt dran hier auf meinsportpodcast.de.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Aufpassen, Pascale, aufpassen. Nicht auf die Schulter gehen. In die Brücke. Ja, erhält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringercast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund erhältst du exklusive Inhalte zum deutschen Ringersport. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Wie
wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.